Und wir sind zurück in der zweiten Stunde vom Lokalmagazin beim Freien Radio. Und wir haben einen jungen Filmemacher zu Gast, Julian Rieck. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir begrüßen dich ganz herzlich. Du bist hier aus aktuellem Anlass, weil du einen Dokumentarfilm über die NS-Zeit in Tübingen gedreht hast. Tübingen im Nationalsozialismus heißt er und gerade auch in diesen Tagen in verschiedenen Kinos in der Region gezeigt. Ich würde aber sagen, wir fangen mal ganz allgemein an, für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, einfach mal die ganz allgemeine Frage, was machst du denn genau?
Okay, genau. Also ich war letztes Jahr noch Schüler und habe dieses Jahr Abitur gemacht in Rottenburg am Eugen-Bolz-Gymnasium und habe da schon davor Kurzfilme gedreht, die auf YouTube hochgeladen und im Geschichtsunterricht in Form von der GFS die erste Doku gedreht. Der Geschichtslehrer war offen, man kann auch ein Filmprojekt machen, also nicht die klassische Präsentationsform. Und dann ist die erste Doku von mir entstanden, die es auch auf YouTube gibt, Zweiter Weltkrieg in Rottenburg.
Und was waren das für Filme davor, also die Kurzfilme, die du jetzt angesprochen hast?
Das war praktisch mehr so zur Unterhaltung. Die habe ich dann auch eingereicht bei Wettbewerben, zum Beispiel beim Württemberg-Jugendfilmpreis, wo wir mit dem Film Decay aus dem Jahr 2020 nominiert worden sind für 5 Kategorien.
Wow, okay. hast du auch irgendwas gewonnen dann?
Nee, leider nicht. Es wäre eine wirklich coole Veranstaltung gewesen, aber durch Corona wurde das dann online verschoben und dann haben andere Filme gewonnen. Also auch sehr verdient.
Okay, aber mit dem ganzen Einreichen so, da ist ja schon eine Leidenschaft da. Woher kommt denn diese Leidenschaft bei dir für das Filmemachen?
Ja, irgendwie schon seit der Kindheit. Also ich weiß noch, ich habe mit dem ersten Handy, das ich hatte, habe ich Filme gedreht und am Handy geschnitten, indem man einfach auf Pause gedrückt hat und nicht auf Video beenden und dann weiter gedrückt hat. Das bedeutet, man hatte für den ganzen Film nur einen Versuch. Und wenn dann ein Take nicht lief, dann musste man wieder von vorne anfangen. Und ja. Dann irgendwann die erste Kamera, das erste Schnittprogramm, auch am Handy, dann auf dem PC und so kam eins zum anderen.
Aber war das dann am Anfang eher technisch motiviert, also so Begeisterung für Kamera? Oder?
Ja, ich denke schon. Also ich studiere jetzt auch Informatik und dieses Technische hat mich schon immer begleitet. Ich bin dann auch irgendwann weitergegangen in 3D-Animation, dass man Filme ganz am PC erstellt und das begeistert mich immer noch und das hoffe ich, dass ich das auch dann irgendwann wieder so aufgreifen kann.
Das hast du dann einfach nebenbei zur Schule gemacht, ne? Also ja. Wie war das denn zeitlich zu vereinbaren? War das irgendwie schwierig oder?
Ja, also es ist schon immer sehr zeitumfänglich bei dem letzten Film. Die Zeitpläne können auch nie eingehalten werden. Also wir wollten den eigentlich in den Herbstferien drehen, 2020, haben dann aber noch bis April gedreht, 2021. Mhm. Klar, da waren dann auch immer wieder so Lockdowns dazwischen, aber das ist eine immense Zeit, die reingeflossen ist. Jetzt bei Corona hatte man natürlich auch viel Zeit zu Hause. Die habe ich dann eben auch viel genutzt, um irgendwie diese Videos zu schneiden. Aber davor nimmt es einem natürlich dann die Wochenenden in Anspruch.
Oder wenn man dann sagt, ja, jetzt die Hausaufgaben gemacht und jetzt noch schneiden. Ne?
Aber ja, also ich merke aber, also ich glaube, wenn man das macht und nach 5 Stunden das erste Mal auf die Uhr schaut, dann merkt man dann, das ist das Richtige. Das macht einem wirklich Spaß.
Ja, das glaube ich dir. Und wie war das finanziell? Also gerade am Anfang, jetzt während der Schulzeit, gab es da mal Probleme oder war das?
Jetzt um das Equipment praktisch zu finanzieren.
Genau.
Ich glaube, bei mir hat sich das Ganze über die Jahre praktisch gesammelt. Ich habe 2016 die erste Kamera bekommen und zu jedem Geburtstag, zu jedem Weihnachtsgeschenk, Ostern oder sonst wann war, immer Kamera-Equipment. Und das hat sich dann gesammelt und ich habe dann auch irgendwann angefangen, Aufträge anzunehmen. Wenn dann die Frage kommt, ja, du filmst doch, könntest du nicht für uns das und das oder so filmen? Habe dann auch Rottenburg zum Beispiel für Mokka, das ist ein Kinderhilfswerk, ein Verein, Videos gedreht und habe dann so dann auch neues Equipment wieder finanzieren können.
Also Aufträge, wie bist du da dann zu den Leuten gekommen? War das eher so im Freundeskreis dann? Oder?
Es hat angefangen mit der Tanzschule in Rottenburg. Da haben wir nämlich drehen wollen für einen Kurzfilm 2018, 19. Und ich habe gefragt, ja, hey, könnte ich die Tanzschule als Location bekommen für 4 Stunden? Und die Inhaberin war wirklich sehr, sehr nett und hat gemeint, ihr könnt es hier machen und hat die uns überlassen mit der ganzen Anlage und alles. Und hat danach gemeint, sie hat auch Interesse an einer Choreografie von einer anderen Gruppe und das war so der erste Auftrag.
Und dann ging es am laufenden Band weiter.
Ja, also es gab wirklich eine Zeit, wo es stressig war, und ich habe mittlerweile auch den ein oder anderen Auftrag mal abgelehnt, weil man einfach so merkt, okay, das passt zeitlich nicht. Ich muss auch noch irgendwie fürs Abitur irgendwas machen oder jetzt auch für die Doku habe ich gemerkt, okay, die Doku über Nationalsozialismus in Tübingen, das hat jetzt einfach Priorität und dann müssen die anderen Projekte ein bisschen zurückgestellt werden.
Dann muss der Schwerpunkt immer neu gesetzt werden sozusagen.
Ja.
Hast du dann für diese Aufträge auch Geld bekommen oder?
Also die Aufträge für die Firmen, da habe ich Geld bekommen, um eben auch Equipment zu finanzieren.
Ah, okay, das ist interessant. Ja, dann, so geht's dann weiter. Ja. Und das heißt, du hast damit so kurzem angefangen mit auch so Werbefilmen wie kam das dann, du hast schon gesagt mit der GFS, dass du dann auch mal gesagt hast, ich möchte jetzt mal ein Doku-Format machen, weil das ist ja schon nochmal was anderes.
Es ist auf jeden Fall was anderes und macht auf eine andere Weise auch sehr viel Spaß. Was ich so gemerkt habe, ist, dass bei mir ist es so eine Leidenschaft, dass ich da wirklich viel Zeit reinstecken kann, so privat. Und bei Kurzfilmen ist es oft, man macht viel Zeit nicht nur mit dem Drehen, sondern vor allem mit dem Plan, bis der Drehtag erstmal steht. Weil da müssen oft irgendwie, wenn es mit Komparsen ist, 30 Leute an einem Tag Zeit haben. Und dann ist der eigentliche Drehprozess nur 2 Stunden und das Ganze drumherum eben die Planung. Und bei der Doku, wenn ich vieles selber mache, dann kann ich auch mehr direkt drehen praktisch. Und ich wollte eine GFS-Geschichte machen. Aber diese Präsentationsform kann schon anstrengend sein. Und ist, ja, dann habe ich gedacht, für mich ist das Film viel, viel einfacher, wenn ich einen Film mache. Ja. Und der Lehrer hat das angeboten.
Hast du dich zum ersten Mal in einer Doku versucht? Und was ist so dein Eindruck? Was sind denn bei einer Doku, so sage ich mal, die Hürden, die jetzt zum Beispiel ein fiktiver Kurzfilm nicht hat?
Ja, also man muss erstmal, ich sag mal, auch wieder jemand finden, der sich vor die Kamera setzt. Und das sind dann nicht Schauspieler, die man castet und das ausschreibt, sondern man muss ja wirklich spezielle Leute finden, die sich dafür eignen und Zeitzeugen zu finden für einen Zweiten Weltkrieg in 2020, 2022. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber man kann immer die Stadtarchive der Städte anschreiben und oder Vereine, Institute, Organisationen, die sind für solche Projekte immer offen. Das ist dann relativ einfach, da Kontakt aufzubauen.
Und das hast du dann auch schon bei deinem GFS-Kurzfilm gemacht?
Genau, da habe ich mit dem Stadtarchiv Rottenburg zusammengearbeitet und der Stadtarchivar Peter Ehrmann hat sich dann auch bereit erklärt, vor der Kamera praktisch als Experte zu dienen und immer noch einen Experteninput zu geben und die Zeitzeugen. Und wenn man zu diesen Zeitzeugen hinkommt als 18-Jähriger, damals jetzt 19-Jähriger und ihnen erklären will, dass man jetzt hier irgendwie eine Doku dreht, dann klingt das ja erstmal sehr, sehr ungewöhnlich und was ist das für ein Projekt und wo sieht man mich dann oder wenn das im Internet veröffentlicht wird. Und da muss man natürlich reden und auch Vorinterviews führen. Das waren dann immer noch so 40 Minuten Telefonate, wo man das erklärt hat, wo man geredet hat. Und das ist auch sehr schön, weil wenn dann mal das Vertrauen da ist, dann redet man einfach über die alte Zeit und dann hört's gar nicht mehr auf mit den Gesprächsthemen.
Aber gab es da auch mal eher unangenehme Situationen?
Also der eine Zeitzeuge, das kann ich klar auch verstehen, der war etwas, ich weiß nicht, ob es misstrauisch war, aber es ist halt so, wo kommt dieser Film hin? Und dann, man muss eine Einverständniserklärung die Leute unterschreiben lassen. Und wenn man den älteren Herren oder auch Damen dann das hinlegt und sagt, unterschreibt das mal hier, dass das im Internet veröffentlicht werden soll, das ist natürlich vor dem Projektanfang und er wollte das dann nicht direkt unterschreiben, aber als ich ihm den Film, als er fertig war, gezeigt habe, hat er mir sehr gedankt für die Produktion vom Film und hat das dann auch gerne unterschrieben.
Okay, ja, dann war dein GFS-Kurzfilm irgendwann abgeschlossen und hast du dann, der wurde ja auch in der Klasse gezeigt dann, oder?
Genau, die erste Vorstellung war bei mir im Geschichtskurs.
Wie kam das an bei deinen KlassenkameradInnen?
Also ich glaube, die waren wirklich sehr begeistert und es war, glaube ich, auch allen klar, dass das eigentlich den Rahmen von der GFS gesprengt hat. Und der Lehrer hat auch selber gemeint, es sind eher eigentlich 2 GFSen. ich habe halt immer weitergemacht, weil so ein halber Film macht ja auch keinen Sinn. Das hat so Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt richtig und habe auch schon den Plan gefasst. Vielleicht kann ich es noch bei mir auf YouTube hochladen. Vielleicht interessiert das noch andere. Und das habe ich dann auch danach gemacht.
Und dann, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, das reicht noch nicht, ich will jetzt einen langen Spielfilm sozusagen machen?
Es hing schon mit der Reaktion auf den Film ab. So die Kurzfilme, klar, das ist Unterhaltung und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wenn man unterhalten werden will mit dem Film, dann geht man ja eher irgendwie auf Netflix, als dass man irgendwelche semi-professionellen Filme auf YouTube sich anschaut. Aber die Doku war eben was Neues, weil es eben nur Dokus gibt über die großen Städte oder so, aber nichts Lokales. Und das Interesse war wirklich da. Davor hatten die Kurzfilme Aufrufe von vielleicht so 500 bis 1000 oder so. Und der hatte 26.000 Aufrufe in kürzester Zeit. Und da habe ich gemerkt, okay, nicht nur ich interessiere mich dafür, sondern auch andere. Und dann haben mir ältere Leute geschrieben, mir haben jüngere Leute geschrieben, die gemeint haben, dass davon immer die Oma erzählt hat. Und jetzt kann sie sich das besser vorstellen und davor hat sie das eher genervt, aber jetzt ist sie voll interessiert an dem Thema. Und die ganzen Reaktionen, das hat mich motiviert, dann nochmal eine Doku zu drehen.
Also das heißt, deine Motivation war sozusagen so ein bisschen so eine Lücke zu füllen mit dem lokalen Bezug.
Und es war auch, mir war das bewusst, man kann ja nicht sagen, ja, vielleicht macht das ja noch irgendwann jemand anderes, weil die letzte Generation von Zeitzeugen, die gibt es eben nur noch jetzt und in 10 Jahren wird es immer schwieriger mit jedem Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und wenn der Film erstmal da ist, dann kann der gezeigt werden in 10 Jahren, in 20 Jahren. Und diese Aufnahmen von den Zeitzeugen wirken immer noch genau gleich. Das ist nicht wie mit einem Text, wenn ich das runterschreiben würde, weil diese Emotion und die Art, wie gesprochen wird, das ist einfach festgehalten. Ne?
Mhm, ja. Ja, und jetzt ist dein Film fertig. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz noch mal zusammenfassen, um was geht es denn genau?
Genau, also der letzte Film war Rottenburg im Zweiten Weltkrieg, also nur der Zweite Weltkrieg. Dementsprechend ist der auch nur kürzer, also 20 Minuten. Und der Film jetzt ist die komplette NS-Zeit. Von 33, klar, man muss das ein bisschen einleiten. Das erste Kapitel ist relativ kurz, 2 Minuten vor der NS-Zeit, um einfach die Stimmung in Tübingen, die politische Stimmung zu erklären. Und hört dann auch relativ abrupt mit 45 auf. Da kam auch gestern, also bei der Kinovorstellung in Tübingen, die Frage auf, wieso das so abrupt aufhört. Und das liegt eben daran, dass man ein ganz neues Fass aufmachen müsste. Und das braucht eigentlich wieder einen weiteren Film. Und jetzt so halb Sachen anzuschneiden, aber eigentlich wären andere Sachen genauso wichtig. Ich habe dann einfach gesagt, okay, bis 45 und das Ganze mit einem, also gegliedert in 6 Kapitel mit vor der NS-Zeit, Machtübernahme, Antisemitismus, Zweiter Weltkrieg, Einmarsch der Franzosen. Das sind so die Kapitel.
Ja, wie ist es denn eigentlich bei so einer Recherche? Man hat dann ja ganz viel zur Verfügung. Wie entscheidet man denn dann, was wichtig ist und was nicht?
Ja, also man geht erstmal, wenn man gar nicht weiß, was es für Literatur gibt, zu den Stadtarchiven. Ich hatte schon den Kontakt in Rottenburg durch die Doku davor und habe da dann 2, 3 Bücher bekommen, dass ich mich erstmal in das Thema einlesen konnte. Dann schaut man natürlich auch im Internet, was es so gibt. Und wenn man auch weiß, man muss Experten drin haben und interviewen und die dann schon vorher anschreibt, dann können die einem auch nochmal sagen, hey, wir haben dazu das und das und so war es auch in Tübingen. Ich habe mit der Geschichtswerkstatt zusammengearbeitet und die Geschichtswerkstatt hat vor ein paar Jahren den Geschichtspfad in Tübingen aufgestellt. Das sind, ich glaube, 16 Stelen mittlerweile in ganz Tübingen an den entscheidenden Orten, wo das Ganze eigentlich schon gut zusammengefasst ist und dann kriegt man immer mehr Quellen und damit kann man dann arbeiten.
Und wie gehst du dann da strukturell vor? Also sammelst du die Sachen dann erstmal irgendwie und guckst sie dann durch und
Man muss natürlich erstmal schauen, wie genau will man das machen. Man kann am Anfang, ich wusste nicht, wie lang diese Doku wird, aber man kann ja eigentlich unendlich tief in die verschiedenen Themen einsteigen. Das heißt, man schaut, okay, so tief will ich in die Thematik reingehen, dass man einen guten Überblick gibt, ohne jetzt sich in jedem Thema so hängen zu bleiben und streicht sich so die entscheidenden Ereignisse an, schreibt die raus, sortiert sie chronologisch, dann kommen die ersten Kapitel zusammen. Man sieht, okay, hier fehlt vielleicht noch was, wo könnte ich dazu was finden? Und dann kommt so das erste Skript zusammen. Das war bei mir so im Februar, war das erste Skript dazu fertig.
Aber jetzt sagst du gerade, du wusstest nicht, wie lang der Film wird. Das heißt, die Länge war nicht geplant?
Nein, überhaupt nicht. Es ist Zufall, dass es eigentlich fast genau auf 60 Minuten rauskommt. klar, am Ende im Schnitt kann man sagen, jetzt mache ich vielleicht doch nochmal hier ein bisschen was und spreche hier was ein oder den Beitrag nehme ich raus. Aber ich wusste am Anfang gar nicht, wie viele Zeitzeugen finde ich überhaupt, wie viel werden die Experten erzählen können. Also in Rottenburg, Peter Ehrmann, der hatte eigentlich ja, 2-3 Beiträge. Also es war anders gewichtet als die jetzige Doku, wo doch sehr viel von den Experten auch kommt, gerade am Anfang, weil für die ersten Jahre es nicht so viele Zeitzeugenbeiträge gibt, sondern die haben dann eher gegen Ende des Krieges darüber sprechen können. Ja.
Und wie war das dann? Also du hast dann ja praktisch auch, weil der Film ja länger wurde, auch mehr recherchiert, mehr gefunden. Wie war das im Vergleich zu deinem GFS-Kurzfilm?
Ja, also man muss immer sehen, es gibt einmal das Skript. Die Doku ist aus verschiedenen Teilen aufgebaut. Es gibt der Skriptteil, die von einem Sprecher eingesprochen wurde. In dem Fall habe ich es selber eingesprochen. Und dann gibt es die Zeitzeugenbeiträge und die Expertenbeiträge. Und das Skript von der weiteren Doku, da habe ich so gesehen, okay, das ist so eine halbe Seite, dreiviertel Seite. Und das Skript sind jetzt irgendwie mehrere Seiten. Und dann habe ich schon so ein bisschen hochrechnen können, okay, wahrscheinlich kommen wir irgendwo zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde 15 irgendwie da raus. Genau, und dann am Ende ist es eben die Stunde geworden.
Und das heißt, du hast dann viel recherchiert und gab es da auch mal die Situation, dass du vielleicht zu einem bestimmten Aspekt oder so wenig oder vielleicht sogar gar nichts gefunden hast?
Nee, das würde ich nicht sagen. Da gibt es wirklich viel Material. Das wurde in letzter Zeit gut aufgearbeitet. Ich glaube, das Buch von der Professor Dr. Schönhagen, Tübingen unterm Hakenkreuz, das war so eine der erstgrundlegenden Quellen. Das ist sehr detailliert. Das geht nochmal deutlich mehr in die Tiefe, aber das ist jetzt auch schon 20, 30 Jahre alt. Und dann habe ich von der Geschichtswerkstatt, die jetzt immer noch daran forscht und in den letzten 20 Jahren geforscht hat, gehört, okay, manche Zahlen sind mittlerweile überarbeitet worden. Da hat man neue Quellen gefunden. Dementsprechend hatte ich dann noch alte Zahlen drin, wo ich dann die neuen Zahlen ausgetauscht hat. Da gibt's wirklich viel. Und jetzt, wo eigentlich die Doku schon fertiggestellt war im August, habe ich nochmal eine 3-Minuten-Partie reingeschnitten, weil ich was gelesen habe in der Internetquelle. Und das war so interessant, da habe ich gedacht, okay, ich muss das jetzt noch reinnehmen. Das gehört hier auf jeden Fall rein, also sowas gibt's auch.
Das war fast schon eher zu viel und du musst es dann so aussieben sozusagen.
Ja, absolut, auch bei den Zeitzeugeninterviews und Experteninterviews. Die Zeitzeugeninterviews zusammen sind wahrscheinlich 3 Stunden und die Experteninterviews sind nochmal 3 Stunden. Am Ende hat man eigentlich 8 Stunden Videomaterial oder 6 Stunden Videomaterial und dann muss man sich das halt alles noch zu Hause nochmal anhören, nachdem man es gedreht hat und nochmal anhören und auswählen. Was sind die relevanten Beiträge, was kann ich vielleicht ein bisschen kürzen, wo sind Wiederholungen drin und dann auswählen. Und das war auch am Ende im Prozess, kam nochmal ein neuer Beitrag rein, der ursprünglich nicht drin sein sollte und ein anderes, aber dann rausgeflogen. Da wird dann nochmal ein bisschen geswitcht.
Also es gab mehrere Versionen, so eine Rohversion hast du nochmal.
Es gibt, glaube ich, ja, 8 Versionen.
Ja. Aber jetzt hast du schon die Interviews angesprochen. Wie ist das denn gelaufen? Also wie bist du da vorgegangen?
Man muss bei den Zeitzeugen natürlich erstmal vorher mit denen reden, die Situation erklären. Und dann macht man eben einen Termin aus den Vorinterviews. Am Telefon kommt dann raus, okay, wo haben sie was erlebt? Das ist ja auch wichtig zu wissen. Und dann muss mit dem Kameraequipment, mit dem Lichtequipment und mit dem Tonequipment eben erstmal noch ein Drehort gefunden werden und alles aufgebaut werden. Bei den Zeitzeugen ist es ja auch so, die sind meistens auch nicht mehr ganz so mobil unterwegs. Da ist es einfach am einfachsten, das bei denen zu Hause zu machen. Und wenn man da nachfragt, ob das in Ordnung ist, dann geht es meistens auch klar und so war das jetzt auch in den beiden Fällen. Dann macht man einen Termin aus, muss erstmal eine halbe Stunde, Stunde aufgebaut werden, spricht nochmal die Fragen durch und geht dann das Interview durch.
Ja, und dann während des Gesprächs, wie fühlt sich das an? Das ist ja sicher auch sehr emotional.
Ja, also an manchen Stellen wird es wirklich auch sehr persönlich und ich sage am Anfang, also dass man das erzählt, was einem wohl ist, wo man gerne drüber reden kann und es ist ja auch alles auf Kamera, jetzt nicht live. Wenn irgendein Beitrag später drin ist, wo man eigentlich gar nicht mehr so dahinter steht, dann nehme ich den natürlich wieder raus. Einfach um da den Druck rauszunehmen. Und wenn eine Frage gerade irgendwie nicht passt oder so, dann kann man wieder zur nächsten gehen und die am Ende nochmal stellen. Und die Zeitzeugen sind auch unterschiedlich drauf. Mhm. Die eine Zeitzeugin, die war von Anfang an sehr überzeugt, dass sie mir eigentlich gar nicht so richtig helfen kann. Sie ist jetzt so gemeint, ich weiß nicht, ob ich Ihnen da so richtig helfen kann, und dann rede ich da so viel und wahrscheinlich verwenden Sie das alles gar nicht, weil das alles gar nicht so interessant ist. Und dann habe ich immer gesagt, es ist so interessant, was Sie hier erzählen, und da ist so viel Verwertbares drin. Da muss man manchmal auch einfach ein bisschen gut zusprechen.
Ja, aber wie war das denn? Also bei den Interviews, hast du da auch manchmal das Gefühl gehabt, dass die Leute jetzt irgendwie das nur so erzählen, weil sie halt jetzt so ein bisschen so, weil sie halt zugesagt haben, oder war da schon so wirklich, sag ich mal, eine Energie dahinter, dass man da wirklich sich freut, dass jemand sich dafür interessiert?
Da war auf jeden Fall eine Energie dahinter. Das, man hat relativ schnell gemerkt, wenn man im Interview drin ist, dass da Erinnerungen hochkommen. Die ursprüngliche Frage kommt und dann wird ganz viel noch mehr erzählt, weil die Erinnerung noch aufpoppt und die Erinnerung noch aufpoppt. Und dann leitet man eigentlich nur noch das Gespräch. Und als Interviewer muss man auch aufpassen jetzt bei den Aufnahmen. Man will dem Gegenüber natürlich die Bestätigung geben und sagen, ja, genau. Man darf aber ja selber nicht reden, weil meine Fragen am Ende nicht im Video sind und man auch keine Audio-Kommentare während den Antworten von mir drin haben will, und dann nickt man eher mehr und muss sich selber zurückhalten, dass man nicht jetzt da in einfach so ein Gespräch mit jemand Altes über den Krieg irgendwie so reinfällt und selber vielleicht noch irgendwie was erzählt, sondern man muss ja schon schauen, dass es für die Kamera verwertbar ist.
Ja, gab es auch irgendwie eine Reaktion drauf, dass du praktisch so als junger Mensch dich da so dieses Interesse zeigst?
Das kommt relativ oft zur Ansprache, auch bei den Kinovorstellungen. Das ist für die Leute schon sehr ungewöhnlich, dass man mit 19 Jahren schon sowas macht. Gestern bei der Kinovorstellung kam auch ein Kommentar, dass es ja eher was ist für eine ganze Studentengruppe, die sich so drum kümmert. Und da wird mir oft gut zugesprochen, dass die Leute es sehr toll finden, dass ich sowas mache.
Ja, wie ist das in deinem Bekanntenkreis? Also die Leute wussten ja, dass du an dem Film arbeitest, vermute ich mal, oder?
Ja. Ja.
Hast du da auch Zuspruch bekommen oder vielleicht sogar Unterstützung?
Ja, absolut. Klar, meine Eltern haben mir immer geholfen, wenn es um irgendwas ging, aber auch bei der Zeitzeugensuche. Ich habe das auf Instagram habe ich das gestellt. Ich habe Freunde gefragt aus Tübingen direkt, hey, kennt ihr vielleicht jemanden? Beim Dreh haben mir Leute geholfen. Ich habe wirklich einen großen Teil auch selber machen wollen natürlich. Ist ja auch praktisch mein Herzensprojekt gewesen. Wenn man aber interviewt und den Ton managen soll und die Kamera managen soll, das funktioniert nicht alles gleichzeitig. Da hatte ich auch wirklich gute Hilfe von einmal David, jemand aus der Schule, eine Stufe unter mir, der in der SMV auch sehr viel mithilft mit der Technik. Der hat mir bei den Zeitzeugeninterviews geholfen mit Licht, mit der Kamera, mit dem Ton. Und einmal einen Freund hier aus Tübingen, der mir für die Drehs in Tübingen geholfen hat. Ich habe also hier die Geschichtspfadstelen abgefilmt, an der richtigen Stelle positioniert, dass man sieht, okay, das war also hier, und wenn ich das nächste Mal hier hingehe, dann weiß ich, was hier war. Oder auch die Stolpersteine habe ich abgefilmt, wenn über die Person gesprochen wird. Sonst ist es ja sehr anonym, okay, dieser Name hier. Im Film sieht man aber genau, das ist über die Person wird gesprochen. Und die eine Person, die auf dem Stein steht, da ist sogar ein Interview drin. Ich durfte Interviewausschnitte noch verwenden aus dem Film von der Geschichtswerkstatt, Die Wege der Tübinger Juden. Und da waren sehr gute Beiträge drin.
Bist du wegen dem Film Wege der Tübinger Juden, bist du da selber drauf gekommen oder wurde dir das von der Geschichtswerkstatt irgendwie noch
empfohlen? Die haben mir davon erzählt und haben mir dann auch eine kostenlose Version zugeschickt. Die geht selber über eine Stunde, denke ich. Hab mir das angeschaut und mir wurde gesagt, ich kann Ausschnitte daraus verwenden. Das hat natürlich sehr geholfen.
Okay, das heißt, du hattest dann viel zur Verfügung, wurdest viel unterstützt. Gab es trotzdem mal die Situation, dass du mal an einem Tag irgendwie spontan noch die Kamera oder irgendwas machen musstest, weil niemand konnte oder sowas?
Es gab natürlich auch schwierige Tage, vor allem am Anfang, als das alles noch nicht klar war. Ich war wirklich an einem Punkt im März, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich stelle das Projekt doch lieber ein. Ich habe jetzt Abitur, das wird jetzt alles zu viel und irgendwie läuft es nicht so richtig an. ich habe niemanden gefunden, der mich praktisch von der Expertenseite unterstützen wollte oder auch konnte. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt nochmal zu meinem Geschichtslehrer und frage den, ob der vielleicht noch irgendeine Idee hat. Und der hat mir erzählt, es gibt so eine Geschichtswerkstatt in Tübingen. Mhm. Und das war meine Rettung. Die haben dann wirklich mir sehr geholfen.
Das heißt, am Anfang warst du dann auch gar nicht mit denen irgendwie in Kontakt dann?
Die ersten Skriptversionen habe ich alle alleine geschrieben und habe die natürlich dann drüber schauen lassen. Die haben mir dann nochmal neue Quellen gegeben und dann hat man das zusammen immer weiter überarbeitet.
Das ist toll. Sie waren da auch wirklich hilfsbereit, dann haben die Sachen angeboten.
Absolut, ja, absolut. Mhm. Auch wie die erste Schnittversion dann fertig war, hat man gemeinsam dann das an verschiedene Leute geschickt. Sie haben drüber geschaut, um einfach wirklich das Beste rauszuholen.
Mhm. Ja, und dann hast du das ganze Material gefilmt, recherchiert. Wie läuft dann der Schnitt ab? Wie geht man da vor, wenn man da so stundenlanges Material hat?
Es ist auf jeden Fall eine gute Ordnung wichtig. Ich habe also 2 Terabyte wirklich zu Hause an Daten und dann hat man die einzelnen Drehtage, die einzelnen Tonaufnahmen, die man selber eingesprochen hat. Und man will es ja chronologisch machen. Man hat ja seine Kapitelstruktur, aber die Zeitzeugeninterviews sind nicht wirklich immer chronologisch gewesen. Man ist auch ein bisschen gesprungen, ein bisschen abgeschwiffen, muss dann erstmal alles durchschauen und hat dann verschiedene, also im Schnittprogramm gibt es verschiedene Timelines. Dann habe ich immer eine Timeline erstellt für jede Person, habe mir die Schnipsel rausgeschnitten, die relevant sind, habe die farblich markiert, dass ich sehe, okay, die ist sehr interessant. Die wäre eigentlich auch noch interessant, das ist vielleicht nicht so passend an der Stelle oder so. Schaut dann, dass man die Schnipsel erstmal rausnimmt, die in die richtige Reihenfolge setzt und dann, es ist ausgeglichen macht. Man will ja nicht nur mit Fakten überrumpelt werden von den Experten, aber auch nicht 20 Minuten am Stück nur an einer Zeitzeugin zuhören. Das muss auch ausgeglichen sein.
Hast du da auch irgendwie Unterstützung oder Hilfe bekommen?
Beim Schnitt nicht, aber das mache ich auch sehr gern. Mhm. Ich habe mich wirklich nach dem Abitur im Juni fast den ganzen Monat in den August rein, jeden Tag 7-8 Stunden hingesetzt und das geschnitten. Dann muss man natürlich auch sauber arbeiten mit den Quellen, mit den Namen, braucht immer Einblendungen, Hinweise. Teilweise werden Plakate gezeigt, die halt Propaganda sind des NS-Regimes. Da war mir wichtig, dass ich das kennzeichne, dass man das auch einordnen kann. Bei manchen Stellen hatte ich bis zum Schluss, bis Anfang September keine Bilder, weil einfach keine Bilder entstanden sind bei der Deportation von den Deportationszügen von den Tübinger Juden. Und dann habe ich bei anderen Stadtarchiven angefragt, in Bielefeld. Da bin ich übers Internet drauf gestoßen, dass da wohl Aufnahmen sind. Kennzeichne auch das wieder, muss aber auch da wieder mit dem Stadtarchiv schreiben, ob man die Bilder verwenden darf. Und dann kommt das Stück für Stück zusammen.
Also es ist schon so ein Puzzle, was immer weiter so zusammen...
Absolut. Und ich kann mir auch selber nicht vorstellen, wie das am Ende wirkt. Ich habe diese schöne Vorstellung in meinem Kopf, okay, dann kommt der Beitrag und das passt super zu dem Beitrag. Und wenn ich das alles hintereinander mache, dann ist die Thematik wunderbar erklärt. Und wenn ich das dann selber auch mal Schnipsel an Schnipsel geschnitten habe, macht es mir selber das Spaß, dann durchzuschauen, wie es jetzt geworden ist und was könnte ich vielleicht nochmal tauschen und so.
Aber wie bist du da vorgegangen, dass du wusstest, dass du dieses, sag ich mal, so richtige Tempo hast, wie man es ja auch in den Dokus, die man so im Fernsehen sieht, kennt, dass man nicht, dass kein Ausschnitt zu lang ist, dass man dabei ist und so. Hast du das dir überlegt oder hast du das so,
hast du das gemacht? Man muss es einfach oft genug selber anschauen. Es ist natürlich irgendwann schwierig, weil einem die Thematik bewusst ist, da man es so oft angeschaut hat. Es könnte auch sein, dass für jemanden, der mit der Thematik wirklich sehr, sehr wenig am Hut hat, an der einen oder anderen Stelle es zu schnell geht. Mein Plan ist es aber auch noch zur Verfügung zu stellen, entweder bei YouTube oder bei irgendeiner anderen Mediathek, wo man auch Stopp drücken kann. Das war immer der Gedanke. Es werden viele Zeitungsausschnitte gezeigt aus der Zeit, wo man nochmal ganz viel lesen kann, irgendwelche Gesetzesblätter. Die kann man jetzt natürlich 20 Sekunden einblenden, dass sich das jeder durchlesen kann, aber ist sonst zu viel. Also es ist auch schon so gedacht, dass man, wenn man sich selber auf einem mobilen Gerät anschaut, Stopp machen kann an den Stellen, wo es einen noch mehr interessiert.
Also da braucht es eine goldene Mitte dann.
Genau, man muss schon schauen, eine Stunde ist ja auch schon lang, da muss man sich schon Zeit nehmen dafür. Und wenn man es jetzt zu sehr streckt, dann ist es halt wieder eine Stunde 15.
Da ist ja dann auch die Dramaturgie des Dokumentarfilms wichtig. Das war bei dir dann wahrscheinlich die Chronologie.
Ja, und bei dem Tempo, was auch ein schwieriger Punkt ist, es ist ja immer eine Musik drunter. Und die Musik muss genau so geschnitten werden, dass es passt. Und wenn das Kapitel zu Ende ist, dann muss halt auch die Musik aufhören. Dann kann man nicht einfach das schneiden und dann kommt die neue Musik. Und wenn man die Musik erstmal angepasst hat, dann ist der Rahmen für das Kapitel gesetzt. Und dann das nochmal zu ändern im Nachhinein ist schwierig, weil man dann auch die Musik irgendwie länger bekommen muss.
Wie bist du da vorgegangen bei der Musikauswahl?
Ich habe eine Audiobibliothek abonniert, weil man braucht ja die Rechte für die Musik, wenn man das Ganze veröffentlichen will. Die heißt Artlist. Und das Schöne daran ist, dass die Rechte wirklich für alle Verwendungen gesichert sind. Nicht nur für YouTube, sondern für jegliche Internetplattform, kommerziell, fürs Kino, sonst was. Und da wusste ich, okay, da bin ich überall abgesichert. Und die haben auch viel. Und da gibt es Kategorien zu Doku und Stimmung traurig oder ruhig oder dramatisch. Und da muss man dann viele Stunden viel durchhören, bis man was hat, was einem auch wirklich gefällt. Sucht die Sachen raus, schaut dann, okay, an der Stelle passt das gut, an der Stelle passt das vielleicht gut. Das ist also auch wieder eine Puzzlearbeit gewesen.
Und nach welchen Kriterien hast du da die Musik dann ausgewählt?
Wahrscheinlich so die Stimmung. Im Zeitzeugeninterview, es gibt Stellen, die wirklich sehr traurig sind. An einer Stelle geht es auch um Selbstmord bei den jüdischen Familien. Manche haben die einzige Lösung darin gesehen, weil man wirklich halt so Angst vor der Deportation hatte. Mhm. Und dann muss man natürlich auch bei der Musikauswahl schauen, dass das passt, ohne dass es jetzt an manchen Stellen es überdramatisiert. Man will ja auch keinen Blockbuster draus machen und es dramatischer oder ja, machen, als es eigentlich ist, muss man auch aufpassen.
Ja, da ist ja auch Taktgefühl gefragt.
Ja, und ausprobieren einfach.
Und als der Film dann fertig war, oder die Rohfassung zumindest, hast du die dann auch erstmal so Familie, Freunden gezeigt?
Ja, meine Eltern haben schon eine Fassung gesehen im August. Also ich habe ihnen das wirklich lange zurückgehalten. Sie wollten immer schauen, okay, was hast du heute gedreht und können wir das mal sehen? Aber ich habe gemeint, dass sie den Film auch selber genießen können, dass man es einmal in einem ganzen Stück sieht. Sonst kennt man immer so Schnipsel, aber nicht so dieses Gesamtwerk. Und dann habe ich das vielen Experten geschickt, auch Professor Dr. Schönhagen und von den Stadtarchiven. Und es gibt ja auch hier Jugendguides, den Leiter von den Jugendguides.
Und wie war da so das Feedback?
Insgesamt war, glaube ich, auch von der ersten Fassung es auf jeden Fall sehr gut und sehr positiv. Und dann gibt es eben teilweise kleine Mängel, oder ich habe es der Geschichtswerkstatt gezeigt, die ja auch selber aufgetreten sind. Und dann fällt da auch wieder auf, okay, in dem Interview habe ich vielleicht das gesagt, aber das ist zu ungenau, wie ich das formuliert habe. Vielleicht nehmen wir das nochmal raus und ich spreche es einfach selber nochmal ein, dass man da einfach schaut, weil in so einem Interview, was man einfach so führt, geht auch oft mal ein Satz raus, der vielleicht nicht ganz korrekt ist, aber auf dem Video soll das natürlich dann ganz korrekt sein.
Also es heißt eher so kleine Sachen, oder gab es auch mal eine negative Stimme?
Also Kritik kommt natürlich, ich habe auch gesagt, ich brauche vor allem Kritik. Ich will das Produkt so, also darum geht es immer, das kenne ich auch von den Kurzfilmen. Da habe ich mit einem Kumpel zusammengearbeitet und der hat mir immer eine Meckerliste geschrieben, so hieß die. Und er hat immer oben hingeschrieben, der ist wirklich alles gut und so, und das ist jetzt alles nur Kritik, und dann kam eine ganze Liste, was halt schlecht ist. Und darum geht es ja auch. Ich schicke den Film, damit sie mir sagen können, wie kann ich den besser machen. Und da habe ich dann auch Listen bekommen an der Stelle, oder auch teilweise Schreibfehler bei den Namen, oder wie könnte man das noch effizienter gestalten, und darum geht es, dass die Leute mir eine kritische Rückmeldung geben.
Und die Punkte hast du dann auch versucht umzusetzen?
Ja. Manche Punkte, vielleicht sagt man auch, okay, das sehe ich nicht so. Ich finde es eigentlich gut, wie es ist, und dann kann ich das natürlich selber entscheiden. Aber ich probiere bei der Kritik sehr offen zu sein, und auch wenn es dann mehr Aufwand ist, zu sagen, ja, stimmt, das wäre so rum eigentlich dann doch besser.
Und dann war es irgendwann soweit. Der Film war fertig und dann hast du das Ganze nochmal für dich auch gehabt. Vielleicht so rückblickend mal, auch wenn du den Film nochmal angeschaut hast, gab es denn so eine bestimmte Sache oder vielleicht auch mehrere, wo du sagst, das hat dich total überrascht, also bei der Recherche, oder dann auch, wo du gedacht hast, oder das, was du gar nicht erwartet hättest, also inhaltlich sozusagen?
Ja, vielleicht. Also insgesamt hat mich überrascht der Umfang. Mich haben Leute davor gewarnt, es ist ein dunkles Thema und es kommt sehr viel auf mich zu, und so war es dann auch am Ende. Ich habe 9 Monate dran gearbeitet, inhaltlich vor allem die Rolle der Universität, die eben diese angebliche Wissenschaft über die Eugenik, über die Rassenlehre praktisch vorangetrieben hat. Und dass im Österberg auf dem Institut dann von Studenten Kriegsopfer, die irgendwie Kriegsopfer praktisch seziert wurden. Da hat man dann diese Toten gehabt und hat die an das Institut geschickt, damit mit diesen Leuten dann da umgehen. Und das ist halt ethisch wirklich nicht vertretbar. Und das schockiert einen schon. Oder auch Zwangssterilisation ist ein großes Thema, wie da vorgegangen wurde. Die Kriegsgefangenen, also das ist wirklich eine sehr dunkle Zeit, wenn man dann auch den Zeitzeugen zuhört oder die Videos Tübinger, Wege der Tübinger Juden, wo es eben genau darum geht, da schluckt man manchmal schon und denkt, krass, dass sowas wirklich stattgefunden hat.
Ja, also jetzt sehen wir hier die Vergangenheit einer Universität, die ja bis heute hier in Tübingen eine sehr zentrale Rolle spielt, für die ganzen Studierenden, für mich ja auch, für dich. Wie ist es denn, inwieweit würdest du sagen, ist dein Film jetzt auch aus der Sicht im aktuellen Kontext relevant?
Ich habe das auch immer schon angesprochen bei den Kinovorstellungen, wo ich jetzt dabei war. Man schaut immer so zurück, vielleicht war das vor 2 Jahren auch noch anders, weil jetzt gibt es wieder Krieg in Europa. Und am Ende beim Einmarsch der Franzosen, da haben die Leute dann gestern gelacht, da waren dann so Dokumente, dass es Einschränkungen gab bei den Lebensmitteln und Gaseinschränkungen. Gab es Dokumente von vor 80 Jahren und heute reden wir wieder darüber, wie es ist mit der Energiekrise, ob das Gas reicht. Also es ist doch eine ähnliche Lage, wenn man nach Russland schaut. Und auch der Antisemitismus ist an vielen Stellen immer noch ein Problem, wo immer noch Antisemitismus oder Rassismus herrscht.
Ja, ja. Also zum Beispiel in Deutschland, oder man beobachtet ja auch im Allgemeinen gerade einen Rechtsruck in Europa. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu?
Mich hat es schockiert, als jetzt vor ein paar Wochen in Italien das ja ganz, ganz deutlich war und auch in anderen europäischen Ländern oder wie man allgemein, Europa war am Anfang ein Friedensprojekt und durch den Brexit ist jetzt Großbritannien praktisch eigentlich aus diesem Friedensprojekt jetzt wieder ausgetreten. Es ist keine schöne Entwicklung und ich denke selber, dass desto länger sowas zurückliegt, desto weniger erinnern sich die Leute dran und an irgendeinem Punkt kommt man dann irgendwie, es ist so fern und dann achten die Leute nicht mehr so drauf. Deswegen ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man immer wieder daran erinnert.
Also das war auch so ein bisschen deine Motivation dann?
Ja, absolut. Und also die Informationen, die gibt es schon. Die kann man, wenn man da Interesse hat, dann kauft man sich die Bücher oder leiht die sich aus in der Stadtbibliothek. Ich denke aber, so ein Film ist so viel einfacher, den Leuten gegenüber das zugänglich zu machen. Wenn es den auf YouTube gibt, kann man den beim Abendessen oder zwischendurch immer mal wieder 15 Minuten anschauen. Aber jetzt aktiv in die Stadtbibliothek und lesen ist vielleicht auch anstrengender als so ein Video, auch vielleicht mal so nebenher oder so zu schauen. Das war mir einfach wichtig, dass es zugänglicher gemacht wird.
Also das heißt, du hattest so den Fokus drauf, dass gerade auch, also die junge Generation anzusprechen?
Alle Generationen. Ja. Auch klar die junge, aber ich denke, das ist wirklich interessant für alle Generationen.
Denkst du, dass das auch, sag ich mal, ein positiver Aspekt ist, dass der Filmemacher selber, also du auch noch recht jung ist sozusagen?
Ja, also man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt vielleicht älter wäre, vielleicht hat man dann auch schon mehr gelernt, mehr Lebenserfahrung, kann manche Sachen besser einordnen. Ich habe die Sachen im Geschichtsunterricht gelernt und habe meine Großeltern sind leider relativ früh gestorben. Mit denen konnte ich nie drüber reden. Deswegen berichte ich hier eigentlich aus dritter Hand. Das hilft natürlich jetzt nicht gerade, aber ich denke, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man auch sieht, dass es Leute in meiner Generation gibt, die sich dafür interessieren. Und die denken, dass das Thema immer noch wichtig ist.
Und es ist ja auch mit dem Lokalbezug ganz zentral, weil ich glaube, ich habe auch gelesen, dass du ja praktisch so gesagt hast, im Geschichtsunterricht geht es ja immer nur um Berlin und Stalingrad und so weiter. Und dich hat interessiert, was ist denn mit den Orten, wo man jeden Tag vorbeiläuft, was ist da eigentlich passiert?
Genau, ich habe Geschichte nur als Basiskurs gewählt, das muss ich dazu sagen. Im Leistungskurs kann man da schon nochmal deutlich umfangreicher mit umgehen. Aber ich kann das auch verstehen, es gibt Lehrpläne für Baden-Württemberg und dann kann man nicht im Lehrplan schreiben, da ist jetzt Tübingen drin oder sonst was drin. Unser Geschichtslehrer hat auch mal einen kleinen Exkurs gemacht nach Tübingen, so einen Zeitungsartikel, den ich jetzt auch mit reingenommen habe, der wirklich ganz skurril ist, weil die ganze Situation verdreht wird und so ein öffentliches Bild entsteht, was halt komplett falsch ist. Und ja, mit der Doku war das praktisch der erste Schritt, dass ich wenigstens in meiner Klasse mal so einen lokalen Bezug erklären konnte.
Genau, das heißt, neben der Minimierung der zeitlichen Entfernung ist dann auch diese lokale Entfernung da, weil man dann nicht diesen Gedanken hat, ja, der Nationalsozialismus weit entfernt irgendwo, sondern hier war auch hier in Tübingen, da wo wir jetzt sind, sozusagen präsent.
Genau, mit dem Film ist man deutlich näher an den Geschehnissen. Und ich hoffe, dass man damit ja eigentlich realisiert, was das für eine Zeit ist, wenn man denkt, okay, das sind hier, das sind die Leute von hier, das sind vielleicht also die Großeltern von den Leuten hier, und damit auch realisiert, dass sich Teile relativ schnell wiederholen können. Wenn Menschen nicht aufpassen und Menschen in Ämter gewählt werden, dann geht das ganz schnell.
Ja, das ist eine wichtige Botschaft, die viele erreichen soll. Und Thema Zugänglichkeit, dein neuer Film, dein Dokumentarfilm wurde ja jetzt nicht nur in deiner Klasse oder im Freundeskreis gezeigt, sondern erreicht ja jetzt ein größeres Publikum, nämlich läuft der Film ja jetzt auch in den Kinos der Region. War das denn eigentlich von Anfang an geplant?
Es war auf jeden Fall immer im Gedanken, den Film so vielen Leuten zugänglich zu machen, wie es nur geht. Also klar den Leuten aus Tübingen, aber viele Leute, die vielleicht früher in Tübingen gelebt haben, die auch ein großes Interesse haben, jetzt aber auch nicht mehr hier leben, dass die eben auch Zugang dazu haben. Da bietet sich natürlich YouTube an, so war es ja auch mit der letzten Doku. Man muss aber auch wissen, dass eine Stunde Film auf YouTube nie gut ankommt. Man merkt es, der ganze Trend mit TikTok und Instagram, es geht darum, dass man mit kleinen Clips 10, 20, 30 Sekunden unterhalten wird. Wenn da ein Video aufpoppt, das eine Stunde lang ist, sagen die wenigsten, okay, ich lege jetzt alles zur Seite und habe dafür jetzt eine Stunde Zeit. Deswegen hat sich ein Kino schon angeboten. Man ist nicht am Handy, man hat keine anderen Gedanken, und das ist einfach eine gute Atmosphäre, um einem das wirklich so bewusst zu machen.
Und man geht ja auch mit der Intention hin, praktisch das ja auch ganz zu sehen.
Ja, genau. Dann und es ist auch, also man kann es am besten, sage ich mal, auch genießen, wenn das Bild so groß ist, wenn der Ton so klar ist. Auf dem Handy kommt teilweise die Musik gar nicht durch, weil wenn man das nicht laut genug hat, dann sind die tiefen Frequenzen da gar nicht da. Und dann habe ich halt einfach mal geschaut, okay, ich schreibe die Kinos jetzt mal an. In Rottenburg hatte ich schon Kontakt, da der Besitzer vom Kino im Waldhorn einen Kurzfilm von mir schon mal gezeigt hatte. Und dann habe ich ihn angeschrieben, habe gemeint, hey, ich durfte damals hier meinen Kurzfilm zeigen, wäre das nicht auch interessant? Und dann habe ich auch in Tübingen angeschrieben und in Mössing, weil ein kleiner Beitrag ist über den Generalstreik in Mössing, so die einzige Widerstandsbewegung aus der Zeit hier in der Region. Und die waren alle sehr offen dafür. Klar, am Anfang hieß es so, okay, wir machen jetzt erstmal eine Vorstellung, schauen, wie das Ganze ankommt. Die wissen ja auch nicht, was das jetzt für ein Film ist. Wie gesagt, ein 19-jähriger Schüler kommt und will, dass sein Film im Kino gezeigt wird. Das kann ja auch erstmal ja, ein bisschen überheblich sein, wenn man sowas will. Jetzt nach der Kinopremiere, es waren 150 Leute da. Mir hat der Kinobesitzer oder das Kino selber gesagt, dass schon lange nicht mehr das Kino so voll war. Und dementsprechend habe ich dann noch an dem Wochenende danach eine E-Mail bekommen, 3 weitere Vorstellungen für nächste Woche. Und die sind jetzt auch, praktisch gesetzt.
Das heißt, die Premiere war ein voller Erfolg.
Absolut. Also das Kino war begeistert, die Leute haben sehr positiv gerückmeldet, und das freut mich natürlich, dass sich die Arbeit dann so gelohnt hat.
Und du warst ja selber anwesend, hast du da auch mit den Menschen dann vor Ort sprechen können?
Ja, ich wollte es aufbauen wie eine echte Premiere, wie man das kennt. Ich habe das Ganze eingeleitet. Man weiß natürlich gar nicht, in welchem Kontext dieser Film entstanden ist, wenn man jetzt nicht irgendwie auf meiner Webseite oder sonst wo sich informiert hat, und könnte dann auch denken, vielleicht ist es eine Produktion vom SWR, vielleicht ist es eine Produktion von der Stadt oder so. Das läuft ja in den Kinos, muss ja irgendwas Offizielles sein. Das macht man ja nicht einfach mal so nebenher. Mhm. Und deswegen war mir wichtig, dass ich das klarstelle vorher, dass man auch mit dem Gedanken diese Doku betrachtet. Genau, und dann danach habe ich auch am Anfang gesagt, gab es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die 2 Experten, die auch im Film gezeigt sind, waren anwesend und haben dann Fragen beantwortet. Und da kam eine große Diskussion mit vielen Fragen zu Ende, und am Ende mussten wir die dann stoppen, weil die nächste Vorstellung schon anstand und da die Leute dann praktisch rein mussten.
Was waren da so die zentralen Themen der Diskussion?
Es gab einmal inhaltliche Fragen an Herr Dr. Ulmer und Herr Benedikt von Bremen über inhaltliche Themen, auch gerade zur Nachkriegszeit, weil es eben so abrupt aufhört, sind da natürlich Fragen offen geblieben. Und dann zu mir über die Entstehung des Films, die Motivation und so.
Also das heißt, da war wirklich ein großer Andrang. Und jetzt waren ja auch noch weitere Vorführungen. Wie sind die gelaufen bisher?
Auch gut. In Rottenburg war das Kino eigentlich auch ganz gut gefüllt. Und auch da gab es danach Fragen. Da war auch die erste Schulklasse dabei. Jetzt gestern Abend war wieder eine Vorstellung in Tübingen, wo ich dann auch dabei war. Und auch da, also am Anfang trauen sich die Leute immer nicht, Fragen zu stellen, aber ich kann nur motivieren, da denn die Fragen zu stellen. Und nach der ersten Frage läuft das dann an und dann hört es gar nicht mehr auf, weil dann im Gespräch die neuen Fragen aufkommen. Und das ist schön zu sehen, dass man direkt in den Diskurs über das Thema kommt.
Ja, und es gibt ja auch noch weitere Vorstellungen, zum Beispiel morgen um 18 Uhr in Rottenburg im Kino im Waldhorn, ebenfalls dort am Mittwoch um 18 Uhr oder auch in Mössingen im Kino Lichtspiele am Sonntag, den 23.10. auch um 17 Uhr. Bist du da auch nochmal anwesend?
Ich bin in Mössingen anwesend und in Tübingen ist ja auch noch eine Vorstellung, ich glaube am
Morgen.
Morgen, genau.
11.10. 18 Uhr.
Da bin ich nicht mehr anwesend. Ich muss dazu sagen, ich habe diesen Film jetzt schon 14 Mal gesehen. Und jedes Mal, wenn ich anwesend bin, sitze ich drin und schaue mir diesen selben Film eine ganze Stunde an. Genau, und warte eigentlich nur auf die Diskussion danach. Darauf freue ich mich natürlich dann immer. Genau, aber ich bin jetzt noch einmal anwesend in Mössingen am 23. und in Rottenburg wird nochmal die letzte Dokumentarfilm gezeigt, den 20-minütigen Film im Kino. Da bin ich auch nochmal anwesend. Der wurde letztes Jahr nicht gezeigt, weil durch Corona gab es dann die Abstandsregeln und alles. Und das war nicht die passende Zeit dafür.
Ja, gibt es dann auch noch die Option, dass der noch weitere Male gezeigt wird?
Ich habe gestern mit dem Kinobesitzer geredet aus Tübingen, dass man vielleicht nochmal im November eine Vorstellung aufsetzt, wo ich dann auch wieder dabei bin und der Herr Ulmer von der Geschichtswerkstatt. Mal sehen. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal eine Vorstellung zu machen.
Also hättest du Lust?
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe halt auch, dass die Leute Lust haben und dass dann auch wieder das Ganze gut besucht ist.
Und würdest du jetzt sagen, so im bisherigen Blick auf das Publikum, auf die Reaktion, die Botschaft, die du in deinem Film drin hast, die wir jetzt schon besprochen haben, ist die angekommen?
Ich denk auf jeden Fall. Die Botschaft, ich habe auch ganz am Ende nochmal einen Appell ohne Musik, wo einfach mein Gedanke war ein bisschen wie so eine Schweigeminute, dass es so ganz, ganz still ist im Kino und man einfach diesen Satz und den Appell, dass man eben das nicht vergessen darf, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und auch kein Zustand, der bleibt, wenn man nichts macht, sondern muss dafür kämpfen und dass man eben auch demokratische Werte, dass man auch dafür kämpft und sich dafür einsetzt. Und ich glaube, damit ist es den Leuten auf jeden Fall nochmal in Erinnerung gerufen worden.
Das ist ja auch toll, dass da so ein bewusstes Interesse auch da ist, ne? Also weil Kino ist ja oft auch so Popcorn, Entspannung und sowas, dass man auch bewusst sich für diese wichtigen Themen praktisch interessiert und dass da dieser Andrang da war, finde ich ganz toll.
Ja, es ist eine andere Kinovorstellung. Man kann den Leuten da jetzt auch nicht, sag ich mal, viel Spaß wünschen. Es ist wirklich ein ernstes Thema. Vielleicht einfach eine interessante Kinovorstellung und ist jetzt vielleicht nicht den Spielfilm, den man zum Entspannen abends mit Popcorn isst, sondern schon eher was zum Nachdenken.
Ja, aber ich denke, dass man danach schon viele Dinge nochmal mit anderen Augen sieht sozusagen.
Ja, ich habe auch danach, nach der Premiere sind nochmal Leute draußen auf mich zugekommen und haben mit mir geredet und am nächsten Tag habe ich auch nochmal E-Mails bekommen, also das beschäftigt die Leute auf jeden Fall auch noch danach.
Und durch die eine Tür öffnet sich ja oft eine neue. Hast du schon irgendwie in die Zukunft gedacht, irgendwie neue Ideen oder Sachen, wie es weitergeht mit deinem Filmbusiness?
Ja, also jetzt studiere ich erstmal in Tübingen Informatik und dann muss man natürlich, ich kann es noch gar nicht einschätzen, wie zeitintensiv das Ganze sein wird. Man kann vielleicht in den Semesterferien was Neues starten. Bei jeder Kinovorstellung ist schon rausgeklungen, dass eine Fortsetzung auf jeden Fall gewünscht wäre, dass man da, wo man jetzt aufgehört hat, weitermacht mit der Nachkriegszeit. Und auch der Herr Dr. Ulmer von der Geschichtswerkstatt hat gemeint, er hätte da sehr Lust drauf, das wieder mit mir zu machen und würde mich da unterstützen. Und ich bin auch sicher, dass ich wieder Unterstützung vom Stadtarchiv bekommen würde. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Jetzt muss ich mal abwarten und vielleicht gehe ich das Projekt als nächstes an.
Ja, das klingt ja spannend. Das heißt, fängst du jetzt gerade an mit dem Studium erst, oder?
Genau, am 17. fängt das Semester an.
Okay, das heißt, dann kannst du mal schauen, wie es zeitlich ist.
Ja.
Ne? Das ist schon mal was anderes wie in der Schule dann.
Ja.
Und je nachdem, ob man Hausarbeiten in den Ferien hat oder so weiter, kann man dann da was starten oder nicht. Aber bist du dann jetzt vollkommen so in dem Doku-Geschäft drin oder könntest du dir auch mal wieder vorstellen, wie in alten Tagen einen Kurzfilm für YouTube zu produzieren?
Ich habe auf beides sehr viel Lust. Auch vielleicht nicht nur so Doku, sondern mehr vielleicht auch in Richtung Reportage was. Mich interessieren ganz verschiedene Projektarten, sage ich mal. Das ist man muss sich halt dann irgendwie entscheiden, weil wenn man das Projekt angeht, weiß man, okay, die nächsten Monate ist das Projekt jetzt relevant und dann will ich auch dafür immer alles geben und viel Zeit frei machen.
Und warum hast du dann nicht irgendwas mit Film studiert, sondern Informatik?
Ich glaube, es liegt daran, dass Film gerade auch so im Umbruch ist. Wenn man 10 Jahre zurückschaut, wäre sowas als einzelne Person nicht möglich gewesen. Das wäre auch gar nicht finanzierbar gewesen. Ich habe das jetzt alles selber finanziert. Über die Jahre habe ich das Kameraequipment und so angesammelt. Vor 10 Jahren sich eine Kamera selber zu kaufen, das wäre schwierig gewesen. Und in 10 Jahren kann sein, dass jeder mit seinem Handy schon das irgendwie selber machen kann, weil das alles stabilisiert und dann irgendwie automatisch die Schnipsel zusammenschneidet oder so. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich dann die nächsten Jahre mache. Und ich denke, jetzt, wenn ich Informatik studiere, bin ich auf jeden Fall mal bei dieser technischen Seite. Mhm. Ich habe auch angefangen jetzt mit 3D-Animationen, dass man ganze Filmprojekte nur am PC macht und alles digital erstellt ist. Und auch da ist eine Schnittstelle zum Programmieren da. Ich hoffe, dass ich da dann irgendwann lande.
Ja, ich finde es total spannend, weil ich ja auch so eine Laufbahn Richtung Film anstrebe, mich da auch sehr für interessiere. Und ich finde es richtig interessant, wie man andererseits privat wirklich schon richtig viel auf die Beine stellen kann, aber halt doch dann auch oft die Hürden hat, wenn man zum Beispiel jetzt mal weniger Unterstützung hat oder weniger Technik, oft dann sehr unprofessionell Dinge kreativ lösen muss. Aber ich finde es total spannend, wie das heutzutage mit Technik, mit allem Möglichen, auch mit dem Internet. Jeder kann ja was praktisch drehen, veröffentlichen. Aber ist natürlich oft auch schwierig, dann so ein größeres Publikum zu erreichen. Und da ist das Kino dann doch wieder gut, ne?
Ja, absolut. Ich kann auch, also beim Film ist es, eigentlich ist es jedem zugänglich zu machen. Ich kann nur jeden motivieren, der da Interesse hat, auf YouTube kostenlose Tutorials, die einem jedes Schnittprogramm erklären. Es gibt wirklich professionelle Schnittprogramme, die eine kostenlose Version haben, die schon sehr, sehr umfänglich sind, mit denen ich eigentlich die ganze Doku hätte schneiden können. Mit der Kamera habe ich damals die Vollversion dazu bekommen von DaVinci Resolve. Und mit dem Handy kann man mittlerweile richtig gute Aufnahmen machen. Also es ist mittlerweile jedem zugänglich zu machen, eigene Projekte
das
zu
stimmt,
starten.
Das stimmt, ja. Also man hat dann ja im Grunde, also wenn der Wille da ist, ist da auch ein Weg sozusagen.
Absolut.
Mich würde noch mal ganz kurz interessieren, wer waren denn deine Zeitzeugen?
Die Zeitzeugen, ich habe sie im Film namentlich nicht genannt. Die eine Frau hatte gemeint, dass sie namentlich nicht erwähnt werden will. Und dann habe ich das einheitlich für alle gemacht. Ich bin aber durch die Geschichtswerkstatt auf die Zeitzeugen gestoßen. Und ich weiß jetzt nicht, was ich praktisch erzählen darf, was sie wollen. Deswegen halte ich mich jetzt hier mal ein bisschen zurück.
Aber du kannst sie ja anonymisiert sagen, in welchem Kontext vielleicht sie da was sagen konnten als Betroffene, Opfer, Täter.
Man muss immer...
Die waren ja alle Kinder, ne?
Genau, das ist die wichtige Information. Und ich habe auch eingeblendet, zwar nicht den Namen, aber eben den Jahrgang. Und damit muss man es im Hinterkopf immer betrachten. Der Krieg hat angefangen und die Zeitzeugen waren 6 Jahre, 7 Jahre. Als der Krieg aufgehört hat, waren sie dann natürlich schon 12, 13, 14. Und die Sicht ist auch wichtig. Das wird von den Experten dann auch immer die Faktenlage praktisch erklärt, aber die Eindrücke, die da geschildert werden, sind subjektive Eindrücke. Und die eine Zeitzeugin redet auch davon, dass man bei Kriegsgefangenen oder bei Ausgebombten, wo viele nach Tübingen gekommen sind, weil Tübingen bis Ende des Krieges noch weitestgehend eigentlich eine unzerstörte Stadt war, dass man da sehr behilflich war und dass alle und überall wurde geholfen. Und man muss natürlich dann selber schauen, wie man das jetzt bewertet. Sie war damals ein Kind und hat das eigentlich nur aus ihrer Familie gesehen. Und von den Experten wird dann sowas auch wieder besser eingeordnet. Und die eine Zeitzeugin, da erzählt sie auch, der Vater wurde eingezogen, war auf Frankreich-Feldzug und kam dann nach Russland. Und die Mutter hatte die war Näherin, die hatte praktisch so eine kleine Nähwerkstatt und hat auch für die eine jüdische Familie, also für die eine Frau, immer was genäht. Und dann hat sie erzählt, die kam immer und die war so schick gekleidet und sie hat die so bewundert und hatte immer einen Hut, erzählt sie. Und dann kam sie halt eines Tages nicht mehr, weil sie deportiert worden war. Und diese Sicht zu sehen, dass für sie war sie dann einfach plötzlich weg und man hat nicht gewusst, was da los ist, das ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll.
Vielen Dank, Julian Rieck, für deine offenen Worte.
Ja, ich bedanke mich auch herzlich, fand es sehr spannend und hoffe, dass dein Film auch weiterhin noch viele Menschen erreichen kann.
Sehr danke, es hat mich gefreut, hier zu sein.
Ab wann steht er online?
Es ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht.
Kannst du ihn auch verkaufen noch, doch an SWR?
Das wäre auch eine Option, also ich schreibe den SWR an, ob er praktisch Interesse hat, dass er vielleicht in der SWR-Mediathek gezeigt wird, wo das natürlich auch Sinn macht, weil da andere solche Projekte eben sind und auf meinem YouTube-Kanal nur eine Doku. Aber ich werde es auf jeden Fall dann auf meiner Webseite verlinken und wenn er auf YouTube kommt, dann auf dem YouTube-Kanal. Also ich will, dass er auf den einen oder anderen Weg allen zugänglich gemacht wird.
Toi, toi, toi für alle deine weiteren Projekte. Wir werden es verfolgen.
Super, vielen Dank.
Das war's, Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wiederholung nochmal Dienstagmorgen und alle Wortbeiträge, also auch dieses Interview dauerhaft online auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt's dann am kommenden Freitag. Dann zu Gast die Wahlinitiative für Tübingen für alle. Die setzt sich für einen Wechsel ein. Wir sagen danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.